Bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Udala, eurem Frankreich-Podcast. Ich bin Felicia, 30 Jahre alt, muss mich noch dran gewöhnen, 30 zu sagen, ich bin erst im Oktober 30 geworden. Hab im April diesen Podcast gestartet, da war Emily also schon ein Jahr alt. Und da Emily 5 Wochen früher zur Welt kam als der errechnete Geburtstermin, der ja in Frankreich übrigens auch anders berechnet wird als in Deutschland. Noch so ein Fun Fact, ich glaube, in Deutschland rechnet man mit 41 Wochen, in Frankreich nur mit 40 Wochen. Das heißt, für deutsche Verhältnisse kam sie, glaube ich, 6 Wochen zu früh sogar. Zumindest kam sie direkt zu Beginn meines Mutterschutzes, was den Vorteil hatte, dass ich den kompletten Mutterschutz, in dem man ja sein volles Gehalt ausbezahlt bekommt, Zeit mit Emily hatte. Und während meines Mutterschutzes und dann auch während der 3 Monate Elternzeit, die ich an den Mutterschutz drangehängt habe, was in Frankreich ja schon viel ist und für die Deutschen super wenig, also meine deutsche Familie und meine deutschen Freunde haben immer gesagt, wie, das Kind ist ein halbes Jahr alt und du gehst schon wieder arbeiten, und meine französischen Kollegen, wow, was hast du denn ein halbes Jahr lang zu Hause gemacht? Und was ich gemacht habe, also abgesehen davon, dass ich mich ganz und gar nicht gelangweilt habe, also es war echt viel los in diesem halben Jahr und vor allem braucht ein Säugling ja auch unglaublich viel Aufmerksamkeit. Ich habe am Anfang immer versucht, einmal am Tag rauszugehen, und als ich dann draußen rumgelaufen bin mit Emily in der Trage oder im Kinderwagen, habe ich Podcasts gehört. Und dadurch kam ich auch auf die Idee, selber einen Podcast zu machen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich allerdings noch nicht, zu welchem Thema. Mich haben aber diese ganzen Themen, über die ich jetzt auch gerade in den letzten 2 Folgen, also in dieser und in der letzten Folge gesprochen habe, wahnsinnig interessiert. Also gerade so Schwangerschaft, Geburt und so weiter. Aber da das ja auch nur ein Teil meines Lebens ist, eignet sich das natürlich auch ganz gut als ein Bestandteil von diesem Frankreich-Podcast. Ich habe auch schon anlässlich zu Emilys ersten Geburtstages im Februar diesen Jahres, also im Februar 2021, bei Instagram nochmal die ganze Geburt aufgearbeitet, kann man eigentlich sagen. Dazu gibt es bei Instagram ein Story-Highlight, das nennt sich Geburt. Und damit es hier nicht zu Mama-lastig ist, dieser Podcast, versuche ich weiterhin eine gute Mischung zu machen, dass jetzt nicht nur so Familienthemen kommen, also damit die nächsten Folgen nichts unbedingt mit Babys und Kindern und ja, diesen ganzen Elternschaftsthemen zu tun haben. Gestern habe ich zufälligerweise einen Artikel gelesen von Swiss Info. Der Artikel heißt Gebären zwischen Natürlichkeitswahn und Wunschkaiserschnitt. Und in dem Artikel geht es darum, dass man in Deutschland und in der Schweiz, beziehungsweise in der Schweiz, aber in dem Artikel steht auch, dass es sich auf Deutschland übertragen lässt. Und das fand ich ganz interessant, weil ich auch den Eindruck habe, dass es so ist. Also, dass man irgendwie bewertet wird, dass man in eine Schublade gesteckt wird, wenn man sich für einen Kaiserschnitt entscheidet. Also in der Schweiz und eben auch in Deutschland. Ich zitiere mal aus dem Artikel. Hast du natürlich geboren oder einen Kaiserschnitt gehabt, sei die erste Frage gewesen nach der Geburt, erzählt eine Mutter aus Bern. Damit sei klar eine Wertung verbunden. Natürlich gilt als super. Und in dem Artikel geht es dann darum, dass dieser Natürlichkeitswahn in Anführungsstrichen so weit geht manchmal, dass das Krankenhauspersonal zu einem Kaiserschnitt rät und die Eltern Nein sagen, also sich dagegen weigern, und das kann natürlich fatale Folgen haben. Bei mir war es schon auch so, dass ich dieses Ideal im Kopf hatte von einer natürlichen Geburt, also dass die einzige Geburt, die eigentlich für mich in Frage kommt, eine spontane Geburt ist. Und vor diesem Hintergrund habe ich mir auch das Krankenhaus ausgesucht. Es ist ja so in Frankreich, Chrissy hat es in der letzten Folge und auch schon in der Schwangerschaftsfolge beschrieben, es ist ja so in Frankreich, dass man sich im 3. Trimester nur noch in dem Krankenhaus betreuen lässt, also dass da die letzten Untersuchungen stattfinden, wo man dann auch entbinden wird. Also bei Chrissy war es ja so, dass sie im 1. und 2. Trimester von ihrer Hebamme betreut wurde. Also sie ist nie zum Frauenarzt gegangen, das ist ja auch schon mal ein großer Unterschied zu Deutschland, und dann eben im 3. Trimester direkt ins Krankenhaus. Und das Krankenhaus, was ich mir ausgesucht hatte, also in Nanterre, einfach weil wir in Nanterre wohnen und ich es nicht weit haben wollte und weil es auch gute Bewertungen hatte, ich habe dann online so ein bisschen verglichen, wie ist die Kaiserschnittrate in den unterschiedlichen Krankenhäusern, Wie weit muss man da hinfahren? Wie würde ich da hinfahren? Gibt es da auch eine Busanbindung? Da hatte ich noch die Vorstellung, dass ich vielleicht selber einfach in Bus steige und losfahre. Und im Krankenhaus von Nanterre, wo ich mich auch eingeschrieben habe, ist es so, dass auch eher ein natürlicher Ansatz verfolgt wird. Und ich habe ja schon in der Schwangerschaftsfolge gesagt, ich werde euch in dieser Folge, in der Geburtsfolge, also in dem Geburtsbericht erzählen, ob Jerome und ich dann musiziert haben im Kreissaal. Das hatten wir uns ja eigentlich vorgenommen, dass wir eine Gitarre mitnehmen. Und da hatte ich dann nämlich auch schon bei diesem Tag der offenen Tür im Krankenhaus danach gefragt, wie ist das denn? Kann man hier machen, was man will? Weil ja, das war mir halt wichtig, dass man irgendwie Meditationsmusik mitbringen darf, wenn man möchte, oder eben auch selbst musizieren kann. Und die meinten so, ja klar, kein Problem. Man kann machen, was man will. Also ist auch nicht schlimm, wenn man laut ist sozusagen. Also wenn man Gitarre spielt, das könnte ja... Also weiß ich nicht, ob das wirklich in jedem Krankenhaus so erlaubt oder gewünscht ist, dass man dann da musiziert, aber es wäre theoretisch möglich gewesen. Ich nehme schon mal vorweg, dass wir nicht im Kreißsaal musiziert haben. Warum und wie alles begann, erfahrt ihr in dieser Folge. Ich hoffe, dass ihr diesen Erfahrungsbericht jetzt einfach nur so als meine Erfahrungen abspeichern und nicht denkt, dass das jetzt hier irgendwie so eine Standardgeburt in Frankreich ist, weil mir ist auch bewusst, dass es ja schon mehrere Besonderheiten gab. Einerseits eben durch die Frühgeburt natürlich, was ja ein spezieller Fall ist, und zweitens auch durch die Steißlage. Bei mir war es eben so, oder beziehungsweise war es bei Emily so, dass sie sich nicht drehen wollte, dass sie sich nicht gedreht hat. Und eigentlich war der errechnete Geburtstermin Anfang April und Emily kam ja schon am 26. Februar zur Welt, 2020, also Ende Februar quasi, ja, wie gesagt, 5 Wochen früher. Und ja, das sind natürlich Dinge, die kann man nicht absehen. Wir hätten eigentlich die äußere Drehung, also die sogenannte Version, wo man dann versucht, von außen das Kind zu drehen, am 4. März gehabt, aber da war Emily ja schon da. Ihr habt ja schon aus der letzten Folge so ein bisschen mein Mindset in Bezug auf Geburt gehört. Ich hatte mich ja auch so ein bisschen mit Hypnobirth vorbereitet, was ja auch gerade so eine Modeerscheinung ist. Aber für die, die letzte Folge gehört haben, da habt ihr ja auch ganz unterschiedliche Geburtsberichte und auch Meinungen in Bezug auf PDA gehört. Miriam, die in der Schweiz und in Frankreich entbunden hat und die auch von einer für sie nicht selbstbestimmten Geburt zu einer Hausgeburt kam sozusagen, dann Katrin, die in Deutschland keine PDA bekommen hat und in Frankreich ihre PDA, und das für sie auch selbstbestimmt, dass sie direkt eine PDA bekommt, aber auch beide haben natürlich entbunden, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Manche wünschen sich ja auch einen Kaiserschnitt, manche möchten das auch so timen. Ich habe irgendwie gelesen, dass gerade bei Expats die Kaiserschnittrate irgendwie deutlich erhöht ist, weil die das besser planen wollen, auch mit den Terminen vom Partner. Also wenn man irgendwie weiß, der Partner ist ein paar Tage weg oder so, dass man dann halt das Datum sich aussucht, bevor der Vater dann zum Beispiel auf Dienstreise fährt und dass er dann noch dabei sein kann, bevor die Frau das Kind kriegt. Fand ich ganz lustig. Ihr habt auch Chrissys Geburtsbericht gehört in der letzten Folge, wo sie auch erzählt, dass sie in ihrem Krankenhaus oder für die Hebamme irgendwie die Einzige war, die ohne PDA entbinden wollte. Und bei mir war es halt auch so, dass ich mir eigentlich dachte, ich möchte keine PDA. Ich möchte auf jeden Fall stillen. Ich hatte auch darauf geachtet, dass in Nanterre das Krankenhaus stillfreundlich ist, dass die das auch unterstützen, dass die das einem anbieten, weil ich auch von vielen französischen Kolleginnen gehört hatte, nee, also ich wusste gar nicht, dass ich stillen kann. Es wurde mir nicht angeboten und dann war es eh zu spät und dann kam gar keine Milch, so ungefähr. Um die Mentalitätsunterschiede ging es ja auch schon ausführlich in der letzten Folge. Und mir fällt gerade auf, dass ich bei der Vorstellung meiner Person gar nicht wie sonst immer direkt auf meinen Instagram-Account verwiesen habe. Bei Instagram findet ihr mich unter Feli_in_Paris, Feli in Paris. Und wenn ihr über Apple Podcasts hört oder über Spotify oder egal wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört, lasst mir doch eine Bewertung da, wenn das geht. So, jetzt geht's aber wirklich los. Je me suis laissé emporter. Also, am Mittwoch, den 19. Februar 2020, Ihr merkt schon, es wird wirklich hier ganz ausführlich, hatte ich meinen letzten Arbeitstag vor dem Mutterschutz. Und ich hatte mit meiner Schwester, die zu Besuch war, die ihr auch schon in der Wohnungsfolge 2 gehört habt, da beschreibt sie, wie sie meinen beengten Wohnraum im 16. Arrondissement empfunden hat. Jedenfalls war sie dann wieder mit ihrer dann schon geschlüpften Tochter da und mit ihrem 10-jährigen Sohn. Und es war auch noch eine Freundin von meiner Schwester dabei mit ihrem Kind. Also die alle haben mich besucht und die haben mich dann an meinem letzten Arbeitstag von meiner Arbeit abgeholt. Und wir haben dann das komplette Paris-Touri-Programm sind wir durchlaufen sozusagen. Also Disneyland, Eiffelturm, Sacré-Cœur und so weiter. Und manche haben da schon irgendwie die Hände über den Arm zusammengeschlagen, sagt man das? Also jedenfalls dachten sich dann manche, ja, ist ja klar, wenn sie irgendwie 10 Kilometer durch Disneyland rennt, hochschwanger, dass das dann eine Frühgeburt auslöst. Ich weiß es nicht. Ich habe mich da schon auch ausgeruht. Also ich weiß noch, es war schon ungewöhnlich für mich, als meine Schwester, also mit den Kindern und ihre Freundin mit ihrem Kind dann los sind zum Eiffelturm, habe ich mich verabschiedet und bin nach Hause gefahren. Das mache ich eigentlich nicht. Also ich bin eigentlich immer, ja, die mir bei Instagram folgen, merken das ja. Ich habe immer Hummeln im Hintern und muss immer irgendwie was machen. Ich kann auch nicht mal, wenn ich krank bin, irgendwie im Bett liegen bleiben. Und es war schon für mich sehr ungewöhnlich, dass ich dann nach Hause gefahren bin, um mich auszuruhen. Und ich habe dann auch echt ein paar Stunden am Stück geschlafen. Und man sagt ja auch so, dass kurz bevor es dann richtig losgeht, also ist da nochmal, ja, wirklich so die Ruhe vor dem Sturm gibt. Aber das wusste ich natürlich nicht. Ich hatte halt einfach das Bedürfnis danach, mich jetzt auszuruhen und dachte mir, ich bin nun mal hochschwanger. Also ich habe schon auch auf meine Körpersignale gehört. Und ich hatte da zu dem Zeitpunkt aber auch schon Senkwehen. Ich wusste nur noch nicht, was Senkwehen sind. Jetzt könnte ich es vielleicht schon besser zuordnen. Also ich hatte ja ein komisches Gefühl, gerade so im Beckenbereich oder eher auch so an den Oberschenkeln und eher so ein bisschen das Gefühl, als wäre mir kalt. Und meine Schwester hat mir dann nämlich auch noch einen Schal geliehen und ich habe den so um meine Oberschenkel gewickelt und dachte mir, ist jetzt auch egal, wie das aussieht. Irgendwie war ich so ein bisschen, ja, wie so am Kränkeln fast. Es waren schon so die Anzeichen dafür, dass es bald losging, aber für mich war es einfach so, dass ich mich halt so danach gefühlt habe, dass ich jetzt mich ausruhen möchte und einfach irgendwie mich einmümmeln und irgendwie meine Ruhe wollte ich halt haben. Und ich dachte mir halt auch so, 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin Besuch zu bekommen, ist jetzt auch nicht wie 2 Wochen vor ET oder eine Woche vor ET. Und es war dann halt auch so, dass meine Schwester eigentlich am Sonntag, beziehungsweise ist sie dann auch an dem Sonntag zurückgeflogen. Und wir hatten dann spontan überlegt, ich glaube am Samstag haben wir das entschieden, dass mein Neffe, also mein 10-jähriger Neffe, noch bleibt. Und dass der noch eine Woche mit seiner Tante in Paris verbringt, weil wir uns auch so dachten, dass das letzte Mal, dass das überhaupt geht. Also zumindest so unkompliziert und ohne, dass ich dann auch noch für ein anderes Kind irgendwie zuständig bin sozusagen. Und ja, ich hatte mich auch schon total gefreut, dass ich jetzt sowas Cooles vorhabe am Anfang von meinem Mutterschutz und dass ich nicht irgendwie gedanklich noch so bei der Arbeit hänge und bei allem, was ich irgendwie noch organisieren wollte. Wir hatten noch kein Kinderbett und alles, was man halt noch so vorbereiten möchte eigentlich, bevor das Kind kommt. Jedenfalls ist meine Schwester dann Sonntag zurückgeflogen und mein Neffe ist dann da geblieben. Meine Schwester ist ganz früh morgens zurückgeflogen und mein Neffe und ich haben auch echt coole Sachen unternommen. Wir waren erstmal brunchen in so einem richtig süßen Café bei Sacré-Cœur. Abends waren wir bei Jérômes Eltern zum Essen eingeladen und das hat mich schon auch gestresst. Also ich glaube, es waren schon so ein paar Sachen, die mich irgendwie auch bei der Arbeit noch gestresst haben, aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass es dann wirklich am nächsten Morgen losgeht. Also es war alles noch so, ja, eigentlich so ganz smooth, ganz gemütlich. Ich hatte ja im Kopf, dass ich jetzt eine Woche einfach mit meinem Neffen Paris unsicher mache und vielleicht auch ganz gemütlich angehen lassen. Wir hatten jetzt gar kein großes Programm. Wir dachten uns, wir schauen mal, was wir jetzt machen. Hauptsache einfach Zeit zusammen verbringen. Mein Mann, damals noch Freund, musste auch arbeiten und ich dachte mir, ja, dann machen wir uns halt einfach eine schöne Zeit. Bei Jérômes Eltern war es dann aber auch schon so, dass ich gemerkt habe, ich kann gar nicht so lange sitzen und ihr habt das ja ein bisschen aus der allerersten Podcast-Folge hier schon rausgehört. Bei meiner Schwiegerfamilie dauern die Essen immer ungefähr 10 Lichtjahre, nein, unübertrieben, vielleicht 5 Stunden und langes Sitzen ist einfach, ja, die schon mal hochschwanger waren, wissen, wie unangenehm das ist, stundenlang sitzen zu bleiben und auch nicht besonders kindgerecht, auch für meinen Neffen war es super nervig. Und die Gespräche mit meinen Schwiegereltern haben mich auch total gestresst. die haben mich dann gefragt, was eigentlich da in dem Salle de Travail ist, also in diesem Raum, in dem man die Venen hat, ne? Wie heißt das dann auf Deutsch? Also nicht Kreißsaal, sondern quasi das, wo man hingeht, wenn man noch nicht jetzt kurz vor Geburt ist, sondern halt wo, ja, so ein Venenveratmungsraum. Meine Schwiegereltern wollten dann halt wissen, was ist denn da? Hängen da irgendwie Stricke runter, an denen man sich festhalten kann? Gibt es dann Schwimmbecken und so? Also ich wusste, da gibt es eine Wanne, aber wenn die schon belegt ist, dann kann halt niemand anderes da in diesen Salle de Travail in Nanterre. Aber ich hatte mich irgendwie noch gar nicht so richtig mit diesem Salle de Travail beschäftigt, weil bei dem Tag der offenen Tür konnte ich leider nicht reingehen, weil da eben gerade eine Frau ihre Venen veratmet hat. Und ja, dann haben die mir halt so Fotos und Videos gezeigt von dem Venenraum in Nanterre. Und ich dachte, also ich habe es irgendwie so plötzlich mit der Panik bekommen. Ich dachte so, ach du Scheiße, ich habe mich einfach viel zu wenig damit beschäftigt. Ich weiß noch nicht mal, wie der Venenraum in Nanterre aussieht. Und ich war plötzlich irgendwie so total gestresst. Und dann kamen wir nach Hause. Ich habe super schlecht geschlafen. Ich habe mich die ganze Nacht irgendwie hin und her gewälzt. Ich hatte Neurodermitis-Schub. Man muss dazu sagen, ich habe Neurodermitis. Und wenn ich sehr gestresst bin oder wenn ich weiß, es steht was Großes bevor, auch bei Bewerbungsgesprächen oder Umzug oder ja gerade so Sachen, die irgendwie das ganze Leben umrumpeln und ein Kind, na, mit einem Kind ist halt irgendwie doch alles anders, auch wenn ich mir vorgenommen habe, nein, es ist nicht alles anders, aber klar, also man muss sich ja schon daran anpassen sozusagen oder man muss sich an dieses neue Leben gewöhnen irgendwie und Rücksicht nehmen vor allem auch darauf, dass man jetzt eben nicht mehr alles machen kann. Meine Mutter sagt immer, mit einem Kind lernt man zu verzichten und da ist was dran. Klar kann man nicht einfach alles so weitermachen wie bisher. Jedenfalls habe ich da irgendwie nachts mir totale Gedanken gemacht und habe mir quasi die Nacht um die Ohren geschlagen und dann ist Jerome am nächsten Morgen zur Arbeit und er meinte dann so zu mir, komm, leg dich nochmal hin, guck mal, dein Neffe schläft doch auch noch, der hat im Wohnzimmer geschlafen und dann macht ihr euch heute einen schönen Tag, überlegt ihr doch schon mal, was ihr jetzt unternehmt und beruhigt dich. Ich war irgendwie total aufgelöst, er ist dann aber los zur Arbeit und ich dachte mir dann, okay, jetzt komm mal wieder runter, mach dir einen Tee. Bin in die Küche gegangen, hab schon mal gefrühstückt und dann, als mein Neffe wach wurde, habe ich mich zu ihm aufs Bett gesetzt und wir haben überlegt, was wir jetzt unternehmen können und ich habe ihm vorgeschlagen, dass wir vielleicht ins Schwimmbad gehen können. Und quasi mit dem Wort Schwimmbad, als ich das Wort Schwimmbad ausgesprochen habe, hat's platsch gemacht und meine Fruchtblase ist geplatzt, beziehungsweise weiß ich nicht, also wahrscheinlich ist sie nicht komplett geplatzt. Ich glaube, das merkt man ja wirklich so, dann macht es wirklich einmal einen dollen Platscher. Aber sie ist auf jeden Fall gerissen und es fing an, dass Flüssigkeit meine Beine runterläuft. Und ich saß ja, wie gesagt, auf dem Bett von meinem Neffen. Bin also auf die Toilette gerannt, habe mich auch nicht getraut, meinem Neffen irgendwie was zu sagen. Ich dachte im ersten Moment, ich bin jetzt vielleicht inkontinent geworden oder so. Und dann habe ich meiner Hebamme erstmal eine SMS geschrieben und ihr gesagt, dass ich glaube, dass die Fruchtblase geplatzt ist, dass ich mir aber nicht sicher bin. Und dann irgendwie, ich glaube, 2-3 Minuten später habe ich ihr geschrieben, ich bin mir sicher, es läuft immer noch, die Fruchtblase ist geplatzt. In diesen 2-3 Minuten, die ich auf der Toilette saß und es lief weiter und es lief weiter und es lief immer weiter, dachte ich mir, scheiße, ich muss meinem Neffen was sagen, ne? Der denkt sich ja auch, was ist denn mit seiner Tante los? Die rennt jetzt irgendwie hier plötzlich auf Toilette, wenn er nicht sowieso die Wasserspur, also die Fruchtwasserspur gesehen hat, die ich hinterlassen habe. Und ich war dann plötzlich irgendwie total panisch und habe quasi ins Wohnzimmer gerufen, Noah, mach dir keine Sorgen. Ich glaube, meine Fruchtblase ist gerade geplatzt, habe so versucht, so cool wie möglich zu klingen. Und gleichzeitig hat er, glaube ich, auch gemerkt, wie nervös ich war. Und selber wurde er natürlich auch nervös. Und es war so Worst Case, der hätte eintreffen können. Wir hatten noch vorher irgendwie so aus Witz gesagt, ja, wenn das Kind sich irgendwie doch früher auf den Weg macht, dann ist mein Neffe halt dabei, wenn seine kleine Cousine zur Welt kommt. Aber natürlich haben wir das nicht für möglich gehalten, sonst wäre er ja gar nicht geblieben. Bevor ich meiner Hebamme geschrieben habe, war mein erster Reflex, Jerome anzurufen. Da habe ich aber nur einmal klingeln lassen und dann direkt wieder aufgelegt und dachte mir, nee, jetzt schieb keine Panik, denk nach, was mache ich jetzt, in welcher Reihenfolge, setz Prioritäten. Dann habe ich erstmal Nina angerufen, meine große Schwester, damit sie Bescheid weiß. Schließlich hat sie mir gerade ihren Sohn für eine Woche anvertraut und ich dachte mir, die muss jetzt Bescheid wissen. Und die hat dann hysterisch angefangen zu lachen, als ich ihr erzählt habe, was passiert ist und sich dann auch gleichzeitig dafür entschuldigt, dass das ein nervöses Lachen ist, dass das eine Stressreaktion ist. Und ich war dann auch froh, dass sie das dazu sagt, weil sonst wäre ich mir, glaube ich, noch blöder vorgekommen. Ich wusste nicht so richtig, was ist jetzt hier eigentlich los. Und was bedeutet das vor allem? Meine Hebamme hatte mir gesagt, wenn die Wehen losgehen, dann lass dir Zeit zu Hause, dann dusch erstmal noch oder bade in Ruhe und so. Aber wenn dieser Fall eintritt, dass die Fruchtblase platzt oder da es einen Riss in der Fruchtblase gibt, darüber hatten wir gar nicht geredet. Ich wusste gar nicht, dass die Geburt so überhaupt losgehen kann. Also für mich war es immer so, und so ist es ja auch in Filmen und so, dass die Frauen irgendwie Wehen haben und dann fährt man ins Krankenhaus und dann platzt die Fruchtblase oder wird sogar aufgepiekst. Sie meinte dann so, also sie hat sich dann erstmal wieder so ein bisschen gesammelt und hat mir dann quasi befohlen, also sie hatte dann so einen ganz bestimmten Ton, hat gesagt, du sagst jetzt sofort dem Jerome Bescheid. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht, weil er muss jetzt arbeiten. Ich hatte das ja schon einmal klingeln lassen und daraufhin hatte er mir dann geschrieben, je vais commencer à bosser, si tu veux parler, c'est maintenant. Also ich fange jetzt gleich an zu arbeiten, wenn du reden willst, dann jetzt. Und dann habe ich ihm gleichzeitig geschrieben, also während ich noch mit meiner Schwester am Telefon war, sorry, ich bin gerade mit meiner Schwester am Telefonieren, kannst du mich bitte zurückrufen? Dann habe ich Nina gesagt, was ich schon rumgeschrieben habe und sie meinte, nein, du sagst ihm jetzt, er soll dich jetzt sofort anrufen. Dann hat sie aufgelegt und hat ihn irgendwie versucht, 10-mal anzurufen. Also es sind irgendwie alle total panisch geworden plötzlich. Und da meine Schwester ihn nicht erreicht hat, hat sie ihm dann geschrieben, komm sofort nach Hause, Felicias Fruchtblase ist geplatzt. Und er hat sich dann so erschrocken, dass er, also er saß gerade auf dem Klo, er saß gerade auch auf dem Klo, als er die Nachricht gesehen hat dann von meiner Schwester und wollte seinen Hosenladen wieder hochziehen und hat aber die Hose zerrissen, also hat seinen Hosenladen zerstört und dachte sich dann, scheiße, er muss jetzt sowieso nach Hause, weil er sich jetzt erstmal umziehen muss und eine andere Hose braucht. Also er konnte dann auch, als wir ins Krankenhaus gefahren sind, noch gar nicht direkt dazukommen, weil er halt erstmal sich umziehen musste. Ich erzähle das jetzt so, als hätte das irgendwie ewig gedauert. Das war quasi alles innerhalb von 2-3 Minuten. Meine Hebamme hatte mir auch direkt geantwortet. Also als ich mit meiner Schwester aufgelegt habe, habe ich dann gesehen, dass meine Hebamme mir geschrieben hat, wenn sie unsicher sind, dann fahren sie ins Krankenhaus, weil ich gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ne, was das, ob es jetzt wirklich losgeht. Und dann hat sie halt noch geschrieben, dass ich schlimmstenfalls fahre ich einmal, ne, unnötig ins Krankenhaus, aber dann weiß ich wenigstens, was Sache ist. Und sie hat dann auch gesagt, ich soll sie auf dem Laufenden halten und ruhig bleiben. Ja, dann habe ich irgendwie immer noch so möchte gern cool, nachdem Noah ja sowieso schon mitbekommen hatte, dass ich gerade mit seiner Mama am Telefon war, habe ich dann so rübergerufen, hey, Noah, kannst du mal im Wörterbuch bitte nachgucken, was Fruchtwasser auf Französisch heißt? Und er meinte dann so, wie, oh Gott, wie, wo denn, wie mache ich das denn jetzt? Und dann habe ich halt gesagt, kannst du über dein Handy mal über Lingui gucken? Und das hat er dann aber irgendwie in der Aufregung, ja, wusste er jetzt nicht, wie er das macht. Und ich dachte mir auch so bescheuert, als ich da im Krankenhaus ankam und eine Wasserspur also hinterlassen habe und hochschwanger, kann man sich ja schon denken, was Sache ist. Da muss man jetzt auch nicht unbedingt irgendwie das Wort Fruchtwasser im Kopf haben. Aber ich hatte irgendwie Angst, dass ich da sprachlich nicht weiterkomme im Krankenhaus und wollte unbedingt wissen, was heißt jetzt Fruchtwasser. Und dann dachte ich mir, als ich nachgeguckt habe, ah ja, Liquid Amniotique, klar, wir haben so oft drüber gesprochen im Hebammenvorbereitungskurs. Wie soll ich denn in Frankreich entbinden, wenn ich jetzt noch nicht mal das Wort Fruchtwasser kenne? Dann dachte ich mir wieder, okay, keine Panik. So, meine Hebamme hatte gesagt, sie können erstmal noch in Ruhe duschen, bevor sie ins Krankenhaus fahren. Also bin ich duschen gegangen. Was man ja, glaube ich, auch gar nicht machen soll eigentlich, wenn die Fruchtblase schon geplatzt ist. Aber das wusste ich da gar nicht. Und ja, ich war dann auch irgendwie ganz froh, dass ich nochmal in Ruhe geduscht habe. Also in Ruhe mehr oder weniger. Ich habe dann meinem Neffen, während ich geduscht habe, mit offener Tür, erklärt, dass wir gleich ins Krankenhaus fahren müssen, aber dass er keine Panik haben soll, dass es vielleicht auch nur ein Fehlalarm ist und dass es mir total leid tut, weil ich mir nicht so vorgestellt habe, dass seine Ferienwoche so wird. Und das war dann auch so der Moment, wo ich eigentlich mich nochmal so besinnen konnte und auch dadurch, dass halt ein Kind dabei war, musste ich ja auch irgendwie logisch handeln, also einigermaßen. Ich war total aufgeregt. Das erste Uber-Taxi hat auch schon zu lange gewartet, ist dann wieder weggefahren. Dann habe ich ein zweites Uber-Taxi bestellt. Als ich aus der Dusche gestiegen bin, habe ich dann meiner Hebamme nochmal geschrieben, dass ich mir sicher bin, dass das Fruchtwasser ist, weil am Anfang dachte ich ja noch, es ist vielleicht Urin. Ich habe ihr dann nochmal geschrieben, es läuft immer weiter und weiter und sie hat dann geantwortet, das heißt nicht, dass sie jetzt sofort entbinden, keine Panik und vergessen sie nicht, hat sie auch noch dazu geschrieben und es hat mich auch tatsächlich beruhigt. Sie sind fast in Woche 37, also 35 plus 5, ne? Das ist immer diese komische Sprache bei den Schwangeren, aber das ist quasi Ende der 36. Woche. Also sie hat mir dann geschrieben, sie sind fast in Woche 37, ihrer Tochter geht es gut. Und das war so, ja, wow, ne? Ihrer Tochter. Man kann das alles noch gar nicht so richtig greifen. Das Kind ist ja auch noch nicht da. Niemand hat bisher irgendwie Tochter gesagt, aber ja, es tat irgendwie gut, die Nachricht zu hören. Die Hebamme ist echt toll. Gleichzeitig, also ich habe dann so meine Schminksachen zusammengepackt, was man halt so braucht für die Krankenhaustasche, die noch nicht fertig gepackt war. Zum Thema Schminke hat ja auch Lisa in der letzten Folge was gesagt, aber hier ja, war das einfach echt so ein nervöses, ich brauche meine Schminke im Krankenhaus packen. Und gleichzeitig habe ich dann mitbekommen, während ich gepackt habe, dass Noah mit seiner Mutter telefoniert, also mit meiner Schwester, und ich habe nur irgendwie in der Küche es klimpern hören, und meine Schwester hatte ihrem Sohn Anweisungen gegeben, was er jetzt alles einpacken soll, weil wir auch noch nicht gefrühstückt hatten. Und er soll jetzt Essen in Tupperboxen mitnehmen und er sollte dann eine Thermoskanne mitnehmen und Trinken reinmachen und so. Also es ist total süß. Die haben quasi dann Krisenmanagement über Telefon, hat sie ihm dann quasi die Anweisungen gegeben. Gleichzeitig hat mir dann Jerome geschrieben, als wir auf dem Weg nach unten waren mit dem Koffer, ob er die Koffer abholen soll, und hat dann gar nicht auf meine Antwort gewartet, sondern hat direkt hinterher geschickt: Fee, ich warne dich vor, ich bin total nervös. Als dann das zweite Uber-Taxi kam, also das, ne, das Uber-Taxi, das wir dann nicht verpasst haben, hat Noah dem Fahrer gesagt, wir brauchen wasserfeste Sitze, meine Tante läuft aus. Und der Fahrer hat dann so gesagt, qu'est-ce que ce garçon? Na, was ist denn mit dem los? Was erzählt der? Warum ist der so panisch? Und ich habe dann, ach ja, gar nichts, ne? Hab das nicht übersetzt, was er da gesagt hat. Also irgendwie war es alles wie im Film, so dieses, wir brauchen wasserfeste Sitze. Ja, und dann hat der Fahrer gefragt, ob wir uns denn sicher sind, dass wir jetzt in die Notaufnahme der Gynäkologie wollen. Jedenfalls hat er dann so über den Rückspiegel meinen Bauch gesehen und ja, ich glaube, dann hatte sich die Frage erledigt, ob wir wirklich in die Gynäkologie wollen. Ja, es war alles echt so wie im Film, wie er dann so mit quietschenden Reifen losgefahren ist. Und irgendwie fand ich es auch ganz witzig, also so mit meinem Neffen da loszudüsen auf dem Weg ins Krankenhaus. Im Krankenhaus angekommen, wurde ich dann erstmal für eine halbe Stunde ans Monitoring gehängt. Also die Herztöne des Kindes wurden überprüft. Noah, mein Neffe, musste in der Zeit davor warten, also vor dem Untersuchungsraum. Mir wurde dann schon beim Monitoring gesagt, dass ich danach untersucht werde. Ich wurde aber im Laufe der nächsten zwei Tage, es ging ja noch eine Weile, dann nicht mehr so häufig untersucht, weil damit ja dann auch immer mehr Fruchtwasser abging oder abgeht. Und das hat mir sowieso Sorge bereitet. Ich hatte das Gefühl, ich laufe hier völlig aus. Mein Bauch war schon viel, viel kleiner geworden. Und bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass sich ja vielleicht auch noch das kleine Wesen in meinem Bauch gedreht hat. Den letzten Ultraschall hatte ich nämlich Ende Januar und da war sie aber noch in Beckenendlage. Und der Arzt hatte aber gesagt, naja, ist ja erst die 32. Woche, vielleicht tut sich da ja noch was. Ich hatte auch versucht, so mit Klangkugeln ihr den richtigen Weg anzuzeigen. Und meine bis dahin eigentlich ganz gute Laune oder so ein bisschen, ich war halt total verwirrt, auch aufgeregt, aber eigentlich war ich nicht schlecht drauf bis dahin. Und dann hat sich aber nach dem Monitoring bei der Untersuchung die Hebammenschülerin, die mir die Infusion gelegt hat, das finde ich auch furchtbar, direkt erstmal diese Infusion zu legen, verstochen. Und ich hatte dann schon blaue Flecken, bevor ich überhaupt an einen Tropf gehängt werden konnte. Die Untersuchung hat ergeben, dass der Muttermund nicht mal fingerdurchlässig war. Also das ist immer so die Bezeichnung. Das heißt nicht mal ein Zentimeter auf. Und das Baby hatte sich nicht gedreht und sollte sich auch nicht mehr drehen. Da an dem Tag, wie gesagt, 35 plus 5 war und in Nanterre keine Frühgeburten und erst recht nicht in Steißlage geboren werden, sollte ich dann nach Neuilly-sur-Seine verlegt werden. Und ich dachte mir dann, mein Gott, wegen diesen zwei Tagen, also 35 plus 6 und dann kommt ja 36 plus 0 und das wäre dann eben der Beginn der 37. Woche gewesen. Also zwei Tage später hätte ich in Nanterre entbinden können. Und es sah ja auch gar nicht danach aus, als ob ich jetzt schnell entbinde, weil der Muttermund ja noch nicht mal aufging. Und diese Hebammenschülerin hat mir dann gesagt, naja, wir warten jetzt erstmal noch auf die Bestätigung vom Arzt, weil ich dann halt auch gesagt habe, was soll das jetzt? Ich hatte dann noch die Hoffnung, dass der Arzt entscheidet, dass ich jetzt da bleiben kann, weil ich hatte dann so, ja, die innere Ablehnung irgendwie, dass ich jetzt nicht irgendwo in einer Umgebung, die ich überhaupt nicht kenne, ich hatte mich einfach schon komplett auf Nanterre eingestellt. Und zwischenzeitlich habe ich dann auch schon ein Antibiotikum bekommen. Das sollte ich ab dann alle 7 Stunden nehmen, da durch das Abgehen des Fruchtwassers ja auch kein Infektionsschutz mehr besteht. Also zumindest wenn der, wie heißt das, dieser Schleimpropf dann abgeht, dann besteht ja kein Infektionsschutz mehr und das ist sonst zu gefährlich für das ungeborene Kind. Das alles hat so ungefähr 1 Stunde gedauert. Jerome war mittlerweile im Krankenhaus, hat auch Noah gefunden und die beiden haben am Handy gespielt. Ich war irgendwie so ein bisschen genervt, weil ich hatte mich ja extra schon im Herbst 2019 im Krankenhaus in Nanterre eingeschrieben. Man muss sich ja immer vorher anmelden, das hat ja auch Chrissy schon in der letzten Folge erzählt. Man kann natürlich auch nicht zurückgewiesen werden, wenn man da jetzt spontan auftaucht und also schon fast sein Kind bekommt. In dem Fall war es jetzt halt speziell, weil es in Nanterre keine Neonatologie gibt. Und im Nachhinein hat das schon auch Sinn gemacht, aber ich war halt überhaupt nicht darauf eingestellt, dass ich jetzt verlegt werde. In der Wartezeit auf den Arzt. Mittlerweile war es ungefähr mittags und ich habe gar keine, also sowieso keine Schmerzen gehabt, aber ich habe auch noch gar keine Wehen gehabt. Und dann habe ich erstmal Jerome und Noah losgeschickt, weil ich wusste auch, ja, wenn die ersten Wehen anfangen, dann dauert es ja auch noch mindestens 8 bis 10 Stunden, sagt man ja, glaube ich, bei der ersten Geburt. Und deswegen habe ich die dann einfach losgeschickt, dass die uns was zu essen kaufen. Ich hatte auch Hunger und ich dachte mir, wenn man noch Hunger hat, dann geht es sowieso noch nicht los. Das hat meine Hebamme immer gesagt. Als die beiden Jungs dann weg waren, also als sie in die Bäckerei gegangen sind, um Essen zu holen, hatte ich so langsam, also fing es so langsam an mit sowas Ähnlichem wie ein Periodenschmerz. Alle Frauen, die zuhören, wissen, wovon ich spreche. Ungefähr 1 Stunde später kam die Hebamme raus und hat mir mitgeteilt, dass man mir jetzt einen Krankenwagen gerufen hat. Und das hat sich so angehört, als würde der Krankenwagen jetzt sofort kommen. Deswegen habe ich dann gleich Jerome Bescheid gesagt und gesagt, dass die sich beeilen sollen. Und die haben aber gerade noch darauf gewartet, dass die Paninis aufgewärmt werden. Letztendlich hat das dann noch ewig gedauert, aber ich dachte mir, das hat sich so dringlich angehört. Und ich habe dann noch die Hebamme gefragt, was denn eigentlich mit dem Baby passiert, wenn es jetzt gleich auf dem Trockenen sitzt, wenn ich ja, also ne, das Fruchtwasser lief ja die ganze Zeit weiter und ich saß da im Wartesaal. Und dann hat mir die Hebamme erstmal erklärt, dass das Fruchtwasser immer nachproduziert wird und wie das überhaupt entsteht. Das entsteht ja durch das Urinieren des Babys. Das war mir überhaupt nicht klar. Also sie hat mir das so total gelangweilt erklärt, so nach dem Motto, warum machen sie sich denn jetzt hier Sorgen? Aber in meiner Vorstellung war das so, Gott, gleich sitzt das Kind auf dem Trockenen. Wir haben dann erstmal im Wartesaal Mittag gegessen. Langsam fingen dann die Wehen auch wirklich an. Der Wartesaal wurde irgendwie immer voller und ich war auch einfach irgendwie so langsam so ein bisschen ungeduldig. Wir waren dann 1,5 Stunden später um 2:30 immer noch im Wartezimmer. Der Krankenwagen kam irgendwie nicht. Ich habe dann nochmal nachgefragt, wann er denn jetzt kommt. Und die Antwort war, ja, so maximal in 1/2 Stunde ungefähr. Und dann habe ich halt so gesagt, dass ich das irgendwie schon ein bisschen komisch finde, dass ich jetzt hier die ganze Zeit im Wartezimmer rumsitzen muss. Und dann hat uns diejenige, der ich das gesagt habe, also die hat das dann organisieren können, dass wir wenigstens in so einem Art Wartezimmer sein können, wo dann nicht irgendwie 1000 andere Leute noch sitzen. Und da gab es auch so eine Couch, da habe ich mich dann ein bisschen hingelegt und ich hatte dann schon Wehen, aber komplett unregelmäßig. Ich habe dann mal die Uhrzeit aufgeschrieben, 14.28 Uhr, 14.32 Uhr, also immerhin 4 Minuten dazwischen nur, 14.49 Uhr, also dann 17 Minuten dazwischen und dann 14.52 Uhr, aber halt komplett unregelmäßig und auch nicht besonders stark. Noah und Jerome haben immer noch die ganze Zeit am Handy gezockt, irgendwie schon stundenlang. Und ich habe Durchfall bekommen von dem Antibiotikum. Also ich habe dann nachgefragt und die meinten, ja, ist ganz normal, das ist die typische Nebenwirkung vom Antibiotikum. Ja, und dann 1 Stunde später, also um 3:30 kam dann endlich der Krankenwagen. Also 2 Rettungssanitäter, ungefähr so alt wie Jerome und ich, kamen dann mit so einem Rollstuhl ins Wartezimmer und haben dann gefragt, ob wir das sind, die jetzt gerade auf den Krankenwagen warten. Und dann habe ich halt gesagt, ja, seit 3 Stunden warten wir schon und habe dann nur den Rollstuhl dankend abgelehnt. Und die haben dann halt gesagt, dass eigentlich nur die in Anführungsstrichen kranke Person mitgenommen werden kann. Aber ich habe dann darauf bestanden, dass Jerome und Noah auch mitfahren dürfen. Vor allem, weil wir halt schon so lange gewartet haben. Und eigentlich hieß es nämlich, dass sich Jerome und Noah ein Taxi nehmen sollen und hinter dem Krankenwagen hinterherfahren sollen. Und dann dachte ich mir, nee, das sehe ich nicht ein. Und da ist doch auch genug Platz im Krankenwagen, dass die mitfahren können. Wieder eine halbe Stunde später, also so gegen 16 Uhr, war meine Laune plötzlich wieder richtig gut. Ich fand es irgendwie plötzlich doch wieder total cool, so in diesem Krankenwagen mit den zwei Jungs. Und ich fand es auch irgendwie schön, dass Jerome so eine Ablenkung hatte durch Noah und dass die beiden die ganze Zeit gespielt haben. Und es war irgendwie so, ja, wie so ein Abenteuer. Und wir sind so durch Paris gecruised und diese zwei Rettungssanitäter haben, also es war irgendwie wie in so einem Witz, Film oder wie bei Verstehen Sie Spaß, die haben so richtig schlechten französischen Rap gehört und haben komische Witze gemacht und dann hat einer angerufen, also einen Notruf abgesetzt und die haben sich die ganze Zeit kaputt gelacht darüber und es war echt so, man saß einfach im Auto mit so zwei Rettungssanitätern, denen das irgendwie, ja, das Ganze so ein bisschen, also die waren so leicht gelangweilt und der Fahrstil war halt echt so typisch pariserisch, also die sind da stark abgebremst und der Sanitäter hat auch irgendwie gar nicht die Hände am Steuer die ganze Zeit, also der hat halt ohne Freisprechanlage übrigens einfach nur auf laut mit irgendwelchen Leuten dann ständig telefoniert, die halt den Notruf angerufen haben. Und als wir uns dann der Notaufnahme in Neuilly-sur-Seine genähert haben, wurde mir dann doch wieder der Ernst der Lage bewusst und so langsam wurde mir auch schlecht. Die Wehen wurden doch irgendwie so langsam ein bisschen doller und irgendwie war das dann doch nicht mehr so witzig alles. Wieder eine halbe Stunde später, also mittlerweile war es 16:30 nachmittags, wurde ich in so einen sogenannten Salle de Pré-Travail, also in so ein Wehenzimmer gebracht, da wurde ich ans Monitoring wieder gehängt, also CTG. Eigentlich bleibt man ja eine halbe Stunde da angeschlossen, aber die haben mich da irgendwie eine Stunde dran gehängt und da habe ich mir dann auch Sorgen gemacht. Also was bedeutet das jetzt? Warum überprüfen die den Herzschlag des Babys so lange? Und ich hatte den Eindruck, ich habe ja keine Ahnung, aber ich habe dann versucht, irgendwie dieses Papier, was ja gleichzeitig gedruckt wird, so auszuwerten und dachte mir, ja komisch, irgendwie ist es da so ein bisschen zackiger und heißt das jetzt, dass das Herz da von dem Baby viel schneller schlägt? Und als ich dann nachgefragt habe, was das bedeutet, warum das Herz denn da jetzt schneller schlägt, meinten die, nee, es sei eher besorgniserregend, dass es gerade langsamer schlagen würde. Das hatte ich überhaupt nicht bemerkt. Nee, anderthalb Stunden musste ich sogar angeschlossen bleiben. Gut, dass ich das aufgeschrieben habe. 1,5 Stunden Monitoring. Danach schien aber alles in Ordnung zu sein und ich habe dann auf ein Zimmer gewartet, also dass ich ein Zimmer bekomme auf der Gynäkologie. Und ich habe dann zu Jerome und Noah gesagt, ihr könnt jetzt nach Hause gehen, ihr braucht jetzt nicht warten, ich kann jetzt hier schlafen und dann mal gucken, wie es morgen weitergeht, so ungefähr. Und die beiden Jungs haben dann aber gesagt, nee, wir wollen schon noch da bleiben, um zu sehen, wo du hinkommst und auch wie sie dann morgen hierher kommen, wenn sie mich besuchen kommen, weil es war dann klar, okay, ich bleibe jetzt aber wahrscheinlich schon hier, erstmal abchecken irgendwie, was Sache ist und die beiden besuchen mich dann morgen wieder. Gut, dass ich Tagebuch geschrieben habe, weil an die Uhrzeiten hätte ich mich jetzt nicht mehr erinnert. Also um 16.30 Uhr kam ich, wie gesagt, in diesen Salle de Pré-Travail und um 18.15 Uhr kam dort eine Ärztin hin und hat uns dann den weiteren Verlauf erklärt. Sie sagte, dass ich jetzt erstmal 48 Stunden hier bleibe und wenn wir die Geburt noch eine Woche hinauszögern könnten, genauer gesagt 8 Tage, dann wäre mein Kind keine Frühgeburt mehr. Also umso länger das Kind im Bauch bleibt, desto besser. Und ich habe dann ungläubig gefragt, ob das denn überhaupt geht. Und sie meinte dann, ja, werden wir sehen. Vielleicht kann ich dann zwischendurch auch nochmal nach Hause gehen. Und das war dann für mich so eine Entwarnung und auch so ein Moment, wo ich mir dachte, krass, was jeder einzelne Tag ausmacht. Also es hat dann irgendwie Sinn gemacht, dass ich nicht in Nanterre bleiben konnte, wo sie ja wirklich keine Neonatologie hatten. Und es war ja dann auch so, letztendlich, das konnte ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, aber dass Emily auf die Neonatologie musste und es ist schon gut, irgendwie dann da die entsprechenden, also diesen Service zu haben sozusagen. Jedenfalls war das dann so der Moment, wo ich mir dachte, keine Ahnung, wie lange das jetzt noch dauert. Noah hatte Hunger. Jerome hatte Noah versprochen, dass er sein Lieblingsgericht kocht und zwar Nudeln mit Ketchup. Wir haben vereinbart, also Jerome und ich, dass, wenn es doch in der Nacht losgeht, dass ich ihm dann Bescheid gebe. Und Noah meinte dann auch noch so, ja, also falls es nach 4 Uhr morgens ist, dann kannst du mich auch wecken, aber davor bitte nicht. Also das hat er zu Jerome gesagt. Dann sind die beiden gegangen. Ich hatte immer noch kein Zimmer, aber ich dachte mir, es hat den ganzen Tag alles schon so lange gedauert. Wer weiß, wie lange das jetzt noch dauert. Ich musste dann nochmal, also ein zweites Mal das Antibiotikum nehmen. Das erste Mal war schon länger als 7 Stunden her. Aber ja, die haben gesagt, das passt schon so. Wir sind in Frankreich, da kommt es nicht so drauf an. Eine Stunde mehr oder weniger ist auch egal. Also um 19.40 Uhr habe ich in mein Tagebuch geschrieben. 19.40 Uhr Amoxicillin. Und um 20 Uhr musste ich Blut abnehmen. Da wurde auf Toxoplasmose getestet. Dann wurde ich nochmal nach meiner Blutgruppe gefragt und ob ich das Baby spüre. Das fand ich so ein bisschen komisch, die Frage. Also ja, ich habe es gespürt, aber irgendwie fing ab da die Zeit an, sehr, sehr langsam zu vergehen. Vor allem, als dann Jerome und Noah weg waren. Wieder eine halbe Stunde später wurde eine Urinprobe gemacht. Die Hebamme, die den Urinbecher abgeholt hat, hat sich dann auch entschuldigt, dass das jetzt schon so lange dauert, dass ich schon stundenlang auf mein Zimmer warte und dass ich aber gleich wirklich abgeholt würde und auf mein Zimmer gebracht werde. Ich dachte mir dann so, ja, mal schauen. Also gleich heißt für französische Verhältnisse vielleicht in einer Stunde oder so. Es war dann nur eine Dreiviertelstunde später, aber ich dachte mir so, das ist trotzdem nicht gleich. Gleich hört sich so an wie in den nächsten 5 Minuten. Ja, also jedenfalls wurde ich dann endlich so gegen 9 Uhr abends auf mein Zimmer gebracht. Ich hatte leider kein Einzelzimmer und das war auch sowas. Also in Nanterre gibt es nur Einzelzimmer. Das hat mir auch gut gefallen da. Also das war auch ein Grund, weshalb ich mir dieses Krankenhaus ausgesucht hatte, weil man das dann eben nicht als Privatleistung dazu buchen muss, dass man alleine im Zimmer ist. Und ich hatte auch überhaupt keinen Bock, mich irgendwie mit der Person, mit der ich mir mein Zimmer teile, zu unterhalten. Und das habe ich, glaube ich, auch echt raushängen lassen. Also ich habe irgendwie nur Hallo gesagt und das war's. Und ja, im Nachhinein ist es jetzt mega lustig, weil wir auch immer noch Kontakt haben, die Dunja und ich, also die Frau, mit der ich mir da das Zimmer geteilt habe. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mir einfach nur, ach du Scheiße, warum hat die denn jetzt auch noch Besuch da? Also das war echt, ja, einfach alles, was ich halt überhaupt nicht gebrauchen konnte gerade. Also von der Dunja war die Schwester da, ihr Mann und noch irgendwer. Und die haben mir dann auch total viele Fragen gestellt und auch alles so dramatisch dargestellt, was mir jetzt gerade so widerfährt. Und das konnte ich überhaupt nicht gebrauchen. Ich weiß auch noch, als ich reinkam in dieses Zimmer und die Dunja hat mich gefragt, ja, wann hast du dein Kind bekommen? Und ich so, ich habe mein Kind noch nicht bekommen. Und sie so, ach so, krass, weil dein Bauch ist so flach und so. Und ja, ich war einfach nur total genervt irgendwie. Und dann gab es dieses Krankenhausabendbrot und ich dachte mir, gut, ich habe noch Hunger, das heißt, es kann auch wirklich noch nicht losgehen. Dann wurde ich mittlerweile um 22 Uhr zum dritten Mal ans Monitoring gehängt und habe dann mal meine Schwester, die ja auch Krankenschwester ist, also meine große Schwester, die Mutter von Noah, gefragt, was das denn bedeutet. Also ich habe ihr die Fotos davon geschickt und sie hat mir dann erklärt, dass das bedeutet, dass die Wehentätigkeit noch nicht so stark ist, dass die Wehen unregelmäßig kommen und ja, sie meinte dann so zu mir, sie hat mich dann halt so gedanklich darauf vorbereitet, dass es doch jetzt vielleicht ganz gut wäre, wenn ich über einen Kaiserschnitt nachdenken würde. Aber die Ärztin, mit der ich ja ein paar Stunden vorher gesprochen hatte, das hat sich ja so angehört, als würden die das jetzt einfach so, also abwarten irgendwie, was passiert und so war es dann auch. Aber mich hat das so gewundert, weil irgendwie war das dann schon wieder so ein deutsch-französischer Widerspruch. Also meine Schwester meinte dann halt in ihrem Krankenhaus, also in dem Krankenhaus, wo sie gearbeitet hat, hätte man wenigstens mal das Wort Kaiserschnitt erwähnt und das kam überhaupt nicht zur Sprache in Neuilly. Mittlerweile ist dann auch der Mann von meiner Zimmernachbarin gegangen und die Dunja, zu dem Zeitpunkt wusste ich, glaube ich, noch gar nicht, wie sie heißt. Sie hat mich einfach nur genervt und ich dachte mir so, boah, ich will einfach meine Ruhe haben eigentlich. Und die hat dann auch ständig irgendwie auf den Notknopf gedrückt wegen jedem bisschen und wollte irgendwas. Und ich dachte mir, das ist doch jetzt kein Notfall. Einmal wollte sie dann wissen, ob sie jetzt trotz ihrem Schwangerschaftsdiabetes den Cookie essen kann, der da gebracht wurde als Nachtisch. Dann hat so gegen Mitternacht hat meine Zimmernachbarin dann gefragt, ob es okay für mich wäre, wenn sie das kleine Licht anlässt bei ihr. Und ich habe dann nur gesagt, ja, machen sie doch, was sie wollen. Soll sie halt Disco-Licht machen. Also ich war echt einfach nur genervt von ihr. Aber es lag halt nicht an ihr, sondern einfach an der Situation. Dann habe ich mich gefragt, hätte ich jetzt Jerome vielleicht doch nicht nach Hause schicken sollen? Aber wie hätten wir das dann gemacht mit Noah? Und was ist, wenn ich jetzt wirklich hier noch so lange bin? Und irgendwie wurde ich dann immer schlechter drauf. Die Wehen wurden auch so langsam stärker. Und irgendwie habe ich mich dann doch so verlassen gefühlt. Wieder eine Stunde später, also mittlerweile um 1, bin ich zu diesem Raum gelaufen, wo die Krankenschwestern sind, weil ich wollte eben nicht so sein, dass ich die da ständig rufe und dieses Ding da runterziehe oder da drauf drücke, wo man dann die Krankenschwestern kommen lassen kann. Und dann habe ich die gefragt, ob ich eine Wärmflasche bekomme. Und dann meinten die so, nö, gibt's hier nicht. Ja, und dann habe ich halt gesagt, schade. Bin wieder zurück in mein Zimmer und dachte mir, was soll das eigentlich? Warum bin ich jetzt hier in Nui? Ich will gar nicht in Nui sein und irgendwie sind die unfreundlich und alles doof. Dann kam nochmal so 20 Minuten später, also mittlerweile fast um 1:30, eine Hebamme ins Zimmer. Sie hat angeklopft und hat mir eine Wärmflasche vorbeigebracht. Und das war die erste, die ich sympathisch fand da. Also ich erinnere mich noch genau, wie die da in der Tür stand und Grübchen hatte beim Lächeln. Und Claire hieß die, genau. Claire hieß die nette Hebamme. Mittlerweile hat meine Zimmernachbarin schon geschlafen und total laut geschnarcht. Und ich dachte mir so, boah, also wenn ich jetzt irgendwie noch ein bisschen schlafen will, das geht in diesem Zimmer auf keinen Fall. Und dann bin ich nochmal hin und habe dann die nette Krankenschwester gefragt, ob ich irgendwo hingehen kann, wo ich schlafen kann. Nee, erstmal habe ich nach Oropax gefragt. Jedenfalls hat mir dann die Claire geantwortet, dass ich nicht einfach den Raum wechseln kann. Also, dass ich halt höchstens in den Salle de Pré-Travail gehen könnte, aber nur, wenn ich wirklich Wehen hätte. Also, wenn ich echte Geburtswehen hätte. Und dann habe ich halt gefragt, was sind denn echte Geburtswehen, weil ich habe ja schon ein bisschen Wehen. Ja, dann meinten die so, ja, also wenn sie nicht wissen, ob das jetzt Wehen sind oder nicht, dann sind es noch keine richtigen. Und dann habe ich irgendwie gehofft, dass ich richtige Wehen habe, damit ich in so ein Salle de Pré-Travail gehen kann, habe meinen Körper mal so ein bisschen besser beobachtet und habe dann auch mal notiert, wann die Wehen ungefähr kommen. Dann bin ich also wieder in dieses Zimmer da, in dieses Krankenschwesternzimmer, wo die dann, ne, Kaffee und Tee trinken. Da waren die schon total genervt von mir, außer diese Claire, die meinte dann, ja, okay, also wenn ich wirklich alle 5 bis 7 Minuten Wehen habe, dann dürfte ich schon in diesen Salle de Pré-Travail und sie würde mich dann gleich abholen und dann kann ich mitkommen. Und dann habe ich meinen Koffer gepackt, habe alles mitgenommen, also das ganze Team hat sich echt total über mich lustig gemacht, weil ich dachte so, ne, ich gehe nie wieder in dieses Zimmer mit dieser schnarchenden Frau. Als ich dann in diesem Salle de Pré-Travail ankam, da war dann auch ein anderes Hebammen- und Krankenpfleger- und Schwesternteam und dann musste ich da wieder untersucht werden, was super unnötig war, weil es war halt wirklich nur, weil ich quasi die Station gewechselt habe und dadurch ist super viel Fruchtwasser abgegangen, also so ein richtiger Schwall kam da und das alles nur, damit die mir sagen, dass der Muttermund erst einen halben Zentimeter geöffnet ist, also quasi unverändert seit morgens. Und die, die mich untersucht hat, war auch richtig unfreundlich und ja, ich kam mir da sehr fremdbestimmt vor. Ich wurde dann wieder ans Monitoring gehängt und dann so ab 4 Uhr ungefähr hatte ich meine Ruhe. Und dann dachte ich so, konnte ich erstmal nicht einschlafen, aber so ab 4:30 dachte ich mir so, boah, jetzt schlaf endlich. Ich hatte ja schon in der Nacht von Sonntag auf Montag schlecht geschlafen. Mittlerweile war es Dienstagmorgen eigentlich ja schon. Und ich dachte mir so, gleich muss ich auch wieder zurück in dieses Zimmer mit meiner Zimmernachbarin. Ich möchte da nicht wieder hin zurück. Und ich muss das jetzt ausnutzen. Und dann konnte ich auch tatsächlich so ein bisschen schlafen, ungefähr eine Stunde. Und dann wurde ich geweckt durch eine Hebamme, also durch eine andere Hebamme. Die hat mir dann gesagt, dass sie jetzt den Frühdienst hat und dass ich jetzt zurück auf die Gynäkologie muss, um den Raum freizugeben für Frauen, die wirklich Wehen haben und nicht wie ich hier einfach schlafen will und nur nicht sich das Zimmer mit jemandem teilen will. Und ja, das war so ein richtiger Tiefpunkt für mich. Also ich kam mir irgendwie überhaupt nicht ernst genommen vor und irgendwie auch, ja, nicht schlecht behandelt, aber also es war wirklich der erste richtige Tiefpunkt. Und ich habe dann geweint und habe, also die Hebamme hat das dann auch mitbekommen und meinte, dass ich vielleicht noch bis zum Frühstück wenigstens in dem Raum bleiben kann, also ungefähr bis 8.30 Uhr. Und das war dann schon mal für mich ganz okay, so zu wissen, jetzt habe ich noch 2 Stunden ungefähr meine Ruhe. Dann habe ich mit Jerome telefoniert und habe ihm erzählt, dass ja, dass ich gar keine Wehen habe oder dass zumindest sich nichts bewegt und dass ich aber das Gefühl habe, dass es schon immer mehr wehtut sozusagen. Aber hatte den Eindruck, dass die mir irgendwie sagen, ich habe gar keine Wehen und ich wusste gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist und was jetzt mit mir los ist und ja, war einfach fix und fertig. Ich habe ihm gesagt, ich bin jetzt, also seit bald 24 Stunden ist meine Fruchtblase geplatzt. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt eine Woche lang aushalten soll und ich kann jetzt auch nicht einfach nach Hause gehen. Ich fühle mich wie ein Häufchen Elend und ich war dann auch so in so einem Zustand, wo ich mir dachte, ich möchte gar nicht, dass mein Neffe mich so sieht. Und er hat Jerome mich beruhigt und meinte, ja, wenn wir kommen, dann geht es dir bestimmt schon wieder besser. Und also er kommt auf jeden Fall mit Noah. Und dann hatte das Baby im Bauch Schluck auf. Das ganze Bett hat vibriert. Das fand ich auch total irre. Also ich hatte echt so das Gefühl, ich habe gar kein Fruchtwasser mehr im Bauch und ich habe so richtig doll das Baby gespürt, jede einzelne Bewegung. Das hat mich dann auch immer wieder so ein bisschen zurückgeholt und mir gedacht, okay, das dauert ja alles nicht so lange. Das ist ja einfach nur eigentlich ein Wimpernschlag, wenn man sich so das ganze Leben anschaut. Und jetzt hab dich mal nicht so, aber es war halt so das erste Mal, dass ich auch irgendwie so die Schwäche in dem Moment zeigen konnte. So, ich mache an dieser Stelle jetzt mal einen Punkt, denn wie ihr merkt, zieht sich die Geburt ganz schön in die Länge. Ob es ein Fehlalarm war, ob ich wirklich nur 48 Stunden zur Beobachtung dageblieben bin, ob ich nochmal nach Hause gehen durfte, ob eingeleitet wurde, ob dann im französischen Krankenhaus doch noch über einen Kaiserschnitt nachgedacht wurde, was in Deutschland, glaube ich, ja schon längst mindestens eine Option gewesen wäre. Das alles erfahrt ihr in Teil 2 meiner Frühgeburt in Frankreich. Von daher mache ich jetzt hier einen Schnitt, sage euch à très vite oder falls wir uns erst später wieder hören, au revoir.